Chicago im Frühsommer 1893. Die Stadt ist laut, überfüllt. Baustellenlärm und Pferdekutschen, überall Staub. Im dritten Stock eines Backsteinbaus in Inglewood ist davon nichts zu hören.
Minnie Williams steht vor einem schweren Holztisch, auf dem ein Stapel Dokumente liegt. Minnie ist Anfang 20 und fein gekleidet. In der Hand hält sie einen Füller, der über einem Vertrag schwebt. Es geht um Land in Texas, ihr Erbe, ihre Absicherung in einer Welt, in der Frauen sonst kaum etwas besitzen.
Gegenüber sitzt ein Mann, den sie vertraut anlächelt. Makelloser dunkler Anzug, gepflegter Schnurrbart, ruhige Stimme. Er erklärt ihr geduldig, warum es sicherer sei, das Eigentum vorübergehend auf seinen Namen zu übertragen. Er spricht von Investitionen, einer gemeinsamen Zukunft, einem Zuhause, das er für sie schaffen will. Minnie unterschreibt.
Später, in einer anderen Nacht, führt er sie durch einen schmalen Flur hin zu einem Zimmer weit ab vom Lärm. Die Tür ist massiv, der Raum klein, ohne Fenster. Als das Schloss hinter ihr einrastet, klingt es anders als sonst.
Der Mann steht im Türrahmen, lächelt. Dann schließt er von außen ab. Minnie ruft, klopft, aber die Wände sind dick. Niemand hört sie und niemand wird sie jemals wiedersehen.
Kurz darauf kommt ihre Schwester Nanny aus Chicago, voller Vorfreude. Minnie hat ihr von einem charmanten Arzt geschrieben, von einem Mann, der sie liebt, von Plänen für die Zukunft.
Nanny betritt dasselbe Haus, begegnet demselben höflichen Mann und verschwindet genauso spurlos wie ihre Schwester und viele andere nach ihr.
Und damit hallo zu einer neuen Folge Mord in Short. Ich bin Manja.
Und ich bin Jan. So könnte es den Schwestern passiert sein. Ihr Mörder macht sie später in seinen Aussagen selbst zur Täterin. Aber dazu kommen wir noch. Wir sprechen über einen Mann, der oft als Amerikas erster Serienmörder bezeichnet wird, H.H. Holmes.
Nach außen wirkt das Gebäude, in dem Holmes lebt, absolut unspektakulär. Erdgeschoss, kleine Läden, Büros, darüber Gästezimmer und Mietwohnungen. Angeblich modern, sauber, diskret. Ein ganz normales Eckhaus im Viertel Inglewood im Süden von Chicago.
Was niemand ahnt, Holmes hat dieses Haus selbst geplant und beim Bau jede Gelegenheit genutzt, den Grundriss immer komplizierter zu machen. Er feuert Handwerker, wechselt ständig Teams, zahlt Rechnungen nicht, damit am Ende keiner den kompletten Plan versteht.
Denn innen entsteht ein verwirrendes Labyrinth. Verwinkelte Flure, Räume ohne Fenster, Türen, die ins Leere führen, geheime Speicher und versteckte Kammern.
Über dieses sogenannte Murder Castle ist später viel übertrieben worden, von angeblichen Guillotinen bis zu massenhaften Gaskammern. Einiges davon stammt aus Zeitungsberichten der 1890er, die sich gegenseitig überboten haben.
Aber es gibt belegte Hinweise zu ungewöhnlichen, abgeschlossenen Räumen, einem merkwürdigen Keller. Dazu Polizeiunterlagen über gefundenes Material und Knochen. Holmes nutzt dieses Haus als Bühne für Betrug, für Kontrolle und sehr wahrscheinlich auch für mehrere Morde.
Und genau das ist wichtig. Wir kürzen heute den Mythos und schauen auf das, was sich halbwegs sicher sagen lässt. Sicher ist, in seinem Murder Castle konnte Holmes seine Mieter und Gäste unbemerkt umbringen und deren Leichen in einem Metallschacht in den Keller schaffen. Angeblich verkaufte er die sezierten Skelette, Knochen und Organe an die, sagen wir, Schwarzkontakte der Pharmaindustrie.
Seinen höchstwahrscheinlich ersten Mord beging er an einer ehemaligen Geliebten und deren Tochter, die zunächst als Mieter bei Holmes unterkam. Es war der erste Weihnachtstag des Jahres 1891. Er brachte beide um und ließ sie im Keller seines sogenannten Mordhauses verschwinden. Später sagt er aus, dass die Geliebte versehentlich während einer Abtreibung, die er selbst vornahm, gestorben wäre.
Möglich wäre es, da er für eine Abtreibung wohl nicht die Expertise besaß. Doch warum auch die Tochter seiner Geliebten verschwand, dafür gab er keine Erklärung ab. Sein Motiv zum damaligen Zeitpunkt war höchstwahrscheinlich die unbequeme Situation, in der er sich befand. Er wollte seine von ihm schwangere Geliebte aus dem Weg räumen, denn seine damalige Frau sollte von der Affäre nichts mitbekommen.
Ob diese Geliebte ihm ihren Besitz überschrieben hatte und dass das eigentliche Motiv war, konnte nicht nachgewiesen werden. Einige der Leichen und das, was von ihnen übrig blieb, entsorgte Holmes angeblich in den Säuretanks im Keller. Wenn man den Überlieferungen glauben kann. Doch wer ist der Mann, der diese grausamen Morde begangen hat?
Geboren wird er als Herman Webster Mudgett 1861 in New Hampshire. Es ist ein ländliches, streng protestantisches Umfeld. Die Familie ist bürgerlich, aber emotional wohl ziemlich frostig. Der Vater gilt als harter Patriarch, der seine Kinder körperlich züchtigt.
Über seine Kindheit gibt es Geschichten über gequälte Tiere und die frühe Faszination für medizinische Präparate. Manches ist schwer zu belegen, aber klar ist, er interessiert sich für Anatomie und für die Grenze zwischen Leben und Tod.
Als junger Mann studiert er Medizin an der University of Michigan, lernt offiziell den Umgang mit Leichen. Inoffiziell beginnt er, glaubt man den meisten Überlieferungen, die Kadaver zu stehlen und für Versicherungsbetrug einzusetzen. Er soll Leichen manipuliert haben, lässt sie als Unfallopfer erscheinen und kassiert Policen, nachdem er zuvor auf diese Personen Versicherungen abgeschlossen hat. Betrug wird somit zu seinem zweiten Beruf.
Und dann lebt Herman mehrere Leben gleichzeitig. Er heiratet mehrfach, ohne sich scheiden zu lassen, zieht von Stadt zu Stadt weiter, lässt Schulden und betrogene Geschäftspartner zurück. Identitäten werden austauschbar, bis er sich schließlich ein neues, eleganteres Gesicht verpasst. Dr. Henry Howard Holmes. Ein Name, der gebildet und vertrauenswürdig klingt und übrigens mit Sherlock Holmes nichts zu tun hat.
Unter diesem Namen landet er in Chicago. Die Stadt wächst explosionsartig, Menschen kommen und gehen, Verwaltung und Polizei sind überlastet. In diesem Chaos fühlt sich Holmes wohl. Er übernimmt eine Apotheke in Inglewood und direkt daneben beginnt er, sein eigenes Gebäude zu erweitern.
Holmes' Spezialität ist die Kombination aus Nähe und Nutzen. Er sucht sich Menschen, die ihm gleichzeitig emotional und finanziell etwas bringen können. Mitarbeiterinnen, Geliebte und Geschäftspartner.
Viele von ihnen sollen Lebensversicherungen abgeschlossen haben und sie setzen Holmes als Begünstigten im Todesfall ein. Die meisten haben wenige Verwandte in der Stadt, manche reisen von weit her an, um bei ihm zu arbeiten oder mit ihm zu leben. Doch nachdem Holmes das Vermögen oder die Police sicher hat, verschwinden sie und Holmes kassiert. Es ist wohl eine toxische Mischung aus Gier, Kontrolle und einer deutlich sadistischen Komponente.
Minnie Williams ist dafür ein Lehrbuchbeispiel. Sie bringt ihr Grundstück in Texas in die Beziehung mit ein. Holmes spielt den charmanten Verlobten, lässt sie bei sich wohnen, stellt sie als Ehefrau vor und nutzt seine Rolle, um sich ihr Eigentum übertragen zu lassen.
Und als Minnies Schwester Nanny nach Chicago kommt, verliert sich auch ihre Spur, denn Holmes hat sie zum Schweigen gebracht, weil sie nach ihrer Schwester zu suchen begann.
Ja, vermutlich aus Angst, erwischt zu werden. Später behauptet Holmes in seiner Version, Minnie habe aus Eifersucht ihre eigene Schwester getötet und er habe nur bei der Beseitigung der Leiche geholfen.
Eine klassische Täterstrategie. Die Schuld verschieben, die Frauen gegeneinander ausspielen und sich selbst als halb passiv darstellen, als jemand, der nur nachträglich eingreift. Die Indizien, vor allem die Besitzübertragung und das komplette Verstummen der Schwestern sprechen jedoch eine andere Sprache.
Richtig deutlich wird sein Muster im Fall von Benjamin Peitzel. Peitzel ist so etwas wie Holmes rechte Hand. Ein Handlanger, der bei Versicherungsbetrug und kleinen Gaunereien hilft. Gemeinsam planen sie, Benjamin Peitzels Tod zu fingieren, um dann dessen Lebensversicherung zu kassieren. Nach Auszahlung der Versicherungssumme wollen sie halbe-halbe machen.
Peitzel und Holmes fahren nach Philadelphia und gründen dort ein Scheingeschäft für Peitzel. Benjamin willigt ein und schließt eine Lebensversicherung ab, in der er, wie viele andere vor ihm, Holmes als Begünstigten einträgt. Die Abmachung lautet, eine fremde Leiche als Benjamin Peitzel zu präsentieren. Doch diesmal geht Holmes noch einen Schritt weiter. Statt eine fremde Leiche zu präparieren, tötet er Peitzel wirklich mit Chloroform.
Ein Kunde von Peitzels Firma findet dessen Leiche schließlich in Peitzels Büro. Holmes ist zu der Zeit schon längst über alle Berge. Da aber auch Peitzels Frau in diesen perfiden Plan eingeweiht war, schöpft diese keinen Verdacht und glaubt, der falsche Benjamin Peitzel wäre gestorben. Als die Versicherungssumme zur Auszahlung kommt, lässt sich Holmes von Peitzels Frau den Gesamtbetrag geben. Denn angeblich muss er erst noch Geschäftsschulden von Peitzel davon tilgen.
Damit nicht genug. Er überzeugt Peitzels Frau, dass ihr Mann aus Versicherungsgründen untertauchen müsse. Er bietet an, sich um 3 der 5 Kinder zu kümmern, damit alles unauffällig bleibt. Er will die Kinder mitnehmen, dass diese heimlich ihren angeblich noch lebenden Vater sehen können. So hält er Peitzels Frau in Schach und bekommt Zugriff auf Alice, Nellie und Howard.
Mit den Kindern reist er quer durch die USA von Stadt zu Stadt. Er findet immer neue Geschichten. Die Mutter glaubt, die Kinder seien in Sicherheit irgendwo bei Bekannten. Das Unfassbare ist, dass Holmes später sogar erzählt, sie seien bei seiner guten Freundin Minnie Williams untergebracht. Doch die ist zu diesem Zeitpunkt bereits 2 Jahre tot.
In Wirklichkeit trennt Holmes die Kinder nach und nach voneinander. Anscheinend wird ihm die Betreuung und die andauernden Nachfragen der Kinder, wann sie ihren Vater endlich treffen, zu lästig. Und jetzt wird es richtig schlimm. In Toronto mietet er ein Haus, sperrt Alice und Nellie in eine große Truhe, bohrt ein Loch in den Deckel und leitet Stadtgas hinein. Die Mädchen sterben qualvoll. Ihre Körper vergräbt er im Keller. Später werden genau dort ihre Überreste gefunden.
Den kleinen Howard tötet er separat. In einem gemieteten Haus in Irvington finden Ermittler schließlich verkohlte Knochenreste, die als seine Überbleibsel gelten. Er hat damit nicht nur seinen Komplizen ermordet, sondern auch 3 Kinder derselben Familie, nur um seine Betrugspläne zu schützen und die Versicherung allein zu kassieren.
Wenn man auf Holmes Taten schaut, sieht man verschiedene Ebenen. Da ist die ganz banale Gier, Versicherungen, Grundstücke, Schmuck, betrügerische Geschäfte, Bargeld. Viele seiner Morde haben also einen klaren finanziellen Hintergrund. Opfer werden entsorgt, wenn sie im Weg sind oder wenn sich mit ihrem Tod mehr Geld verdienen lässt als mit ihrem Leben.
Fachleute beschreiben bei ihm eine ausgeprägte Psychopathie, oberflächlicher Charme, hohe Intelligenz, totale Empathielosigkeit, Lust an der Manipulation.
Er scheint eine tiefe Befriedigung daraus zu ziehen, andere Menschen wie Figuren in einem Spiel zu bewegen, bis hin zur kompletten Vernichtung. Sein Mordhaus ist dafür die perfekte Bühne. Selbst wenn nicht jede schaurige Legende stimmt, ist die Symbolik stark.
Ja, es ist ein Haus, in dem er alle Türen kontrolliert, in dem er entscheidet, wer wohin darf und wer nicht mehr herauskommt. Ein architektonischer Ausdruck eines Kontrollbedürfnisses. Und dann ist da noch eine sehr praktische Komponente. Er hat als Medizinstudent gelernt, mit Leichen umzugehen.
Er weiß, wie man Spuren auf Körpern beseitigt, kennt Kliniken und Schulen, die dringend Kadaver brauchen. So überliefern es nicht bestätigte Quellen zumindest. Er machte Menschen buchstäblich zu Ware. Lange geht das gut, weil Chicago boomt und Menschen ständig kommen und gehen.
Alleinreisende Frauen, wandernde Arbeiter, Geschäftsleute. Wer verschwindet, ist nicht automatisch sofort ein Fall. Aber irgendwann fällt auf, dass um Holmes herum zu viele Ungereimtheiten auftauchen. Offene Rechnungen, dubiose Versicherungsfälle, verschwundene Angestellte.
Er war nach Texas geflüchtet und dort zunächst wegen Betrugs beim Pferdehandel verhaftet worden. Doch schnell wird klar, dass es hier um mehr geht als um viel Fantasie bei Versicherungsanträgen.
Die Presse stürzt sich auf den Fall. Zeitungen bezahlen Holmes sogar für eine Beichte, in der er 27 Morde gesteht. Darunter auch Morde an Menschen, die nachweislich noch leben. Er übertreibt, widerspricht sich, spielt mit seinem Image als Teufel in Menschengestalt und macht es schwer, genau zu trennen, was wahr ist und was nur seine gespielte Haltung.
Juristisch konzentriert sich der Staat auf das, was sicher beweisbar ist. Den Mord an Benjamin Peitzel. 1895 steht Holmes in Philadelphia vor Gericht. Die Geschworenen brauchen nicht lange. Das Urteil lautet schuldig. Die Todesstrafe.
Parallel werden ihm die Taten an den Peitzel-Kindern zugeschrieben, dazu mehrere Morde, unter anderem an Frauen aus seinem Umfeld. Die Ehefrau seines Geschäftspartners Peitzel ermordete er allerdings nicht, denn zu dem Zeitpunkt war er bereits nach Texas geflüchtet. Vom Geld der Versicherung blieb auch nichts übrig, das hatte Holmes bereits für neue Geschäfte eingesetzt.
Am 7. Mai 1896 wird Holmes in Philadelphia gehängt. Er soll gelassen gewirkt haben, ohne echte Reue. Vorher hat er verfügt, dass sein Sarg in Beton gegossen wird. Aus Angst, man könnte seinen Körper nach dem Tod exhumieren und sezieren, so wie er es selbst mit anderen getan hat. Er wird nur 34 Jahre alt.
Sein Mörderhaus brennt 1895 teilweise nieder, als er bereits in Haft sitzt. Es gibt Hinweise auf Brandstiftung, ob jemand Beweise vernichten wollte oder ob es ein weiterer Versicherungsbetrug war, bleibt unklar. Später wird das Gebäude endgültig abgerissen. Heute steht dort ein ganz anderes Haus. Die physische Bühne ist weg, aber der Mythos bleibt.
Und damit sind wir bei der großen Frage, was lernen wir aus diesem Fall? Vielleicht vor allem, wie gefährlich ein Mensch werden kann, der Intelligenz, Charme, totale Gewissenlosigkeit und ein gewisses Maß an Bildung kombiniert, in einer Gesellschaft, die Lücken lässt. Holmes nutzte das Versicherungswesen aus und die Anonymität der Großstadt, genauso wie die Schutzlosigkeit von Frauen und Kindern.
Minnie und Nanny Williams, die Peitzelkinder, die anderen, deren Namen wir gar nicht kennen, sind keine Randfiguren in einem Gruselhaus. Sie sind das Zentrum der Geschichte. Holmes ist nicht spannend, weil er ein genialer Bösewicht war, sondern weil er zeigt, wie schnell jemand mit der richtigen Maske durch alle Raster rutschen kann.
Und vielleicht ist das der erschreckendste Punkt. Von außen war er der höfliche Arzt, der Vermieter, der Nachbar mit dem gepflegten Schnurrbart. Das Grauen stand nicht mit blutiger Axt im Regen. Es hat dir freundlich die Tür aufgehalten und dir einen Vertrag erklärt. Damit sind wir am Ende dieser Mord in Short-Folge angekommen. Bis nächste Woche, passt auf euch auf und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert uns gern.